Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Vielleicht 4 Tage Waffenstillstand in Syrien. Wenn Bienen sterben, könnten nicht nur Milben, sondern auch Pflanzenschutzmittel die Ursache sein.
Das Kritische ist eben, dass genau die Kombination von beiden Sachen fast verheerende Auswirkungen auf die Volksentwicklung hat.
Wenn Japans Nationalisten an die Macht drängen, gerät die Nachkriegsordnung des Inselstaates ins Rutschen. Wenn Putin der Freiheit die Daumenschrauben anlegt.
Ich glaube, er hat schlicht und einfach Angst, er und die politische Elite, dass ihnen die Kontrolle über das Land entgleitet.
Sagt der Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau. Und die Tevangelicals, eine Mischung von Tea Party und christlichen Evangelikalen. Konservativer geht's nicht in Amerika. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. In Syrien hat sich die Regierung Assad bereit erklärt, während des 4-tägigen islamischen Opferfestes eine Waffenruhe einzuhalten. Von Seiten der Rebellen kommen widersprüchliche Signale. Aus Beirut, Philipp Scholkmann.
Werden die Waffen tatsächlich schweigen in Syrien während des Opferfests? Es wäre ein Erfolg für Lakhdar Brahimi, der in den letzten Tagen unermüdlich auf einen solchen Schritt hingearbeitet hatte. Und der internationale Syrienvermittler gab sich zuversichtlich, dass eine solche Feuerpause tatsächlich möglich sei. Die syrische Armeeführung gab am frühen Abend dazu ihr Einverständnis. Ab morgen früh werde sie bis Montag alle militärischen Operationen aussetzen. Auf Angriffe der Rebellen werde sie aber reagieren. Die letzte Waffenruhe im April, die von Brahimis Vorgänger Kofi Annan vermittelt worden war, wurde allerdings von beiden Seiten gebrochen, kaum war sie geschlossen. Fragen stellen sich auch zur Position der Rebellen, die zersplittert sind und keiner zentralen Kommandostruktur gehorchen. Das Rebellennetzwerk der sogenannten Freien Syrischen Armee hat erklärt, es sei bereit, seinerseits die Waffen schweigen zu lassen. Andere Rebellengruppen äußerten aber Vorbehalte und die sogenannte Al-Nusra-Front, die dem Terrornetzwerk Al-Qaida verpflichtet ist, schloss von vornherein jeden Deal mit der syrischen Regierung aus. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR sagte am Abend, wenn die Waffenruhe tatsächlich halten sollte, werde es versuchen, tausende Zivilisten mit Nothilfe zu versorgen, die zwischen den Fronten feststecken. Die Voraussetzungen, dass die Feuerpause dauerhaft werden könnte, scheinen dagegen zu fehlen. Rebellen und Regierung zeigen sich weiterhin überzeugt, dass sie diesen Konflikt mit Gewalt für sich entscheiden können. Und die internationale Gemeinschaft hält bis jetzt auch keinerlei neue Initiative bereit, mit der eine Waffenruhe in Syrien in einen politischen Prozess übergehen könnte. Lakhdar Brahimi scheint sich darüber keine Illusionen zu machen. Er sprach selbst nur von einem ersten symbolischen Schritt aus Anlass des islamischen Opferfests.
Und nun zu den Nachrichten des Tages mit Konrad Muschk.
Der Deutsche Bundestag hat, wie erwartet, Ja gesagt zum Steuerabkommen mit der Schweiz. Damit ist jedoch der Weg für dieses Abkommen noch nicht frei. Die Länderkammer, der Bundesrat, muss dem Abkommen ebenfalls zustimmen. Es wird erwartet, dass die Mehrheit der von SPD und Grünen regierten Länder das Abkommen im Bundesrat ablehnen wird. Die deutsche Opposition ist gegen das Abkommen, weil Steuerhinterzieher damit zu gut wegkommen würden. Mit dem Abkommen sollen unversteuerte Guthaben deutscher Steuerpflichtiger in der Schweiz mit einer Pauschalsteuer belegt werden. Eine einzelne Maßnahme in der bundesrätlichen Energiestrategie 2050 dürfte vorübergehend zu Steuerausfällen in dreistelliger Millionenhöhe führen. Das bestätigte Bundespräsidentin Wittmer Schlumpf gegenüber Schweizer Radio DRS. Es geht um eine geplante Maßnahme zur energetischen Gebäudesanierung. Hausbesitzer sollen nämlich künftig die Gesamtkosten für solche Sanierungen über 3 Jahre verteilt von den Steuern abziehen können. Die Nationale Ethikkommission für den Bereich Humanmedizin ist bei der Frage von Organspenden gegen eine sogenannte Widerspruchslösung. Bei der Einführung der Widerspruchslösung dürften einer Leiche Organe entnommen werden, außer die betreffende Person habe zu Lebzeiten dagegen Widerspruch erhoben. Die Ethikkommission schreibt, es bestünden Unklarheiten, ob mit einer Widerspruchslösung die Zahl von Organspenden zunehmen, gleichbleiben oder gar abnehmen würde. 3 Wochen nach seinem Wahlsieg ist in Georgien der Milliardär Bizina Ivanishvili vom Parlament als neuer Regierungschef bestätigt worden. Damit ist der Machtwechsel vom früheren Präsidenten Saakaschwili zum reichsten Mann Georgiens vollzogen. Allerdings muss Iwanischwili im ersten Regierungsjahr mit Saakaschwili zusammenarbeiten. Der Schweizer Außenminister Didier Burkhalter befindet sich zu einem Arbeitsbesuch in Moskau. Laut dem Außendepartement in Bern wird Burkhalter dort mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov zusammentreffen. So werde insbesondere die Krise in Syrien und die Lage im Südkaukasus auf der Traktantenliste stehen. Die Schweiz vertritt zudem die russischen Interessen in Georgien und die georgischen Interessen in Russland. Der US-Autobauer Ford leidet unter der Absatzkrise und erwartet für das laufende Jahr in Europa einen Verlust von 1,5 Milliarden Dollar. Dies gab der Konzern an seinem Europasitz in Köln bekannt. Außerdem will Ford seine Produktionskapazitäten in Europa um 18% oder 355.000 Fahrzeuge jährlich reduzieren. Dazu werden drei Werke geschlossen, eines im belgischen Genk, wo 4.300 Stellen betroffen sind, und zwei in Großbritannien mit zusammen 1.400 Arbeitsplätzen. Das Urteil, das ein vatikanisches Gericht gegen den früheren Kammerdiener des Papstes ausgesprochen hat, ist rechtskräftig. Der Sprecher des Vatikans sagte, keine Partei habe gegen den Gerichtsentscheid Berufung eingereicht. Der frühere Papstdiener war vom Gericht zu 1,5 Jahren Haft verurteilt worden, weil er aus der Papstwohnung persönliche Akten gestohlen hatte. Der Sprecher teilte mit, der Verurteilte habe noch heute seine Strafe im Gefängnis des Vatikans antreten müssen. Bis jetzt hat er sich in seiner Wohnung unter Hausarrest befunden. Der Genfer Autor Joël Dicker hat den großen Preis der Académie Française gewonnen. Das gab die renommierte Institution auf ihrer Internetseite bekannt. Der Preis ist mit 7.500 Euro dotiert. Der 27-jährige promovierte Jurist erhält die Auszeichnung für seinen knapp 700-seitigen Roman La Vérité sur l'affaire Henri Quebert. Das Werk ist auch für den bekanntesten französischen Literaturpreis, den Prix Goncourt, nominiert, der im November verliehen wird. Und damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.607 Punkten, minus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.058 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.21.00 gehandelt und der Dollar zu 93,37 Rappen. Das Wetter. Morgen in den Alpen zunächst noch sonnige Abschnitte, sonst meist bewölkt und in der zweiten Tageshälfte einsetzender Regen. Temperaturen 10 bis 15 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Das Sterben der Schweizer Bienen und seine Ursachen. Japans politische Landschaft gerät dramatisch ins Rutschen. Wall Street will aus Verzweiflung sogar mehr Steuern zahlen. Putins Russland poltert gegen den Westen. Man spricht Deutsch oder auch nicht. Schweizer Parlamentarier in heiklen Zeiten in Berlin. Und wir fahren in den Bible Belt, jenen Gürtel bzw. jene Region der USA, die religiös und konservativ sind. Wir fahren sogar zur Gürtelschnalle des Bible Belt, the Buckle of the Bible Belt.
You're in the Bible Belt. The Buckle of the Bible Belt, actually.
Jetzt geht's um alles oder nichts für die Schweizer Bienen. Der Winter nämlich entscheidet, ob ein Bienenvolk überlebt. Rund die Hälfte der Bienenvölker in der Deutschschweiz sind im vergangenen Winter gestorben. Schuld daran ist die Varroamilbe, aber nicht nur. Immer mehr Studien, auch in der Schweiz, weisen auf Pflanzenschutzmittel als Mitursache hin. Caroline Arn.
Christoph Sandrock öffnet behutsam einen Bienenstock, in der Hand eine Art Spritzkanne, die raucht.
Man bläst dann Rauch in den Bienenstock, um die, ja man sagt, die Bienen zu beruhigen, aber eigentlich lenkt man die nur ein bisschen ab vom eigentlichen Störenfried.
Sandrock ist Postdoktorand im Agroskop Liebefeld-Boissieu. Er forscht an einem EU-Projekt zu den Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Bienen. Die Bienenforschung hat in Bern Tradition. Seit 100 Jahren kümmert sich der Bund im Bienenforschungszentrum Liebefeld um die Gesundheit der Bienen und um den Honig. Bienenforschung mitten in der Stadt.
Es hat so viel in den ganzen Vorgärten Nahrungspflanzen für die Bienen. Also da geht es den Bienenvölkern fast besser wie denen auf dem Land mittlerweile.
So wie die Bienen im Stock sich jetzt auf den Rauch konzentrieren und den Forscher vergessen, ähnlich konzentrierte sich die Bienenforschung lange vor allem auf die Varroamilbe. Doch
das Problem ist viel, viel komplexer, als man ursprünglich gedacht hat. Das ist ganz klar was jetzt erkannt wird.
Christoph Sandrock untersuchte Honigbienen, aber auch Wildbienen und Hummelvölker. In seinen Versuchen flogen die Insekten nicht draußen herum, sondern in geschlossenen Käfigen. Die einen bekamen normales Futter, die anderen Futter mit etwas Pestizid versetzt, so wie sie es draußen auf dem Feld fressen würden. Die dritten mussten mit Parasiten leben.
Und am Ende dann geschaut, wie viele Königinnen haben die gemacht, wie lange hat die einzelne Arbeiterin gelebt, die waren alle markiert individuell.
Die Ergebnisse zeigten nun, Parasiten alleine schaden der Biene, aber nicht sehr. Pflanzenschutzmittel schaden ihr auch, aber nicht lebensbedrohlich.
Das Kritische ist eben, dass genau die Kombination von beiden Sachen fast verheerende Auswirkungen auf die Volksentwicklung hat.
Denn die Hummeln vermehrten sich nicht mehr gleich stark, es gab weniger Königinnen und die Parasiten hatten ein leichteres Spiel.
Man sich dann eben überlegt, dass diese Parasiten durchaus häufig sind, also bis zu 50% der Völker im Freiland haben diese Parasiten. Und man denkt sich dann, dass sie Pestiziden ausgesetzt sind in der Umwelt, dann ist das natürlich schon was einen nachdenklich stimmt.
Während die Varroamilbe bei den Honigbienen immerhin bekämpft werden kann, haben Hummeln oder wilde Bienen keine Imker, die sie pflegen. Dieses Sterben bleibe unbemerkt.
Bei den Wildbienen passiert das wahrscheinlich ganz, ganz leise. Das ist das große Problem. Die Wildbienen haben keine Lobby.
Und erst jetzt versuche man, Hummeln und wilde Bienen zu zählen und zu vergleichen und bemerke, dass die Bestände und die Artenvielfalt merklich zurückgehe. Damit Äpfel oder Mais wachsen, sind die wilden Insekten als Bestäuber aber ebenso wichtig wie die Honigbienen.
Wir sind jetzt kurz davor, die Sachen auch zu publizieren. Und das deutet sich schon an, dass vor allen Dingen Langzeitstudien man Sachen aufdeckt, die so in dem Maße vorher noch nicht bekannt waren. Und das wird natürlich Handlungsbedarf erfordern.
Handlungsbedarf, das könnte heißen, dass die Zulassungen für Pflanzenschutzmittel angepasst werden müssten. Denn die Schweizer Studien stehen nicht alleine. Internationale Studien weisen darauf hin, dass Pestizide Auswirkungen auf das Immunsystem haben könnten oder auch auf den Orientierungssinn. Im Fokus stehen sogenannte Neonicotinoide, in der Schweiz seit 15 Jahren zugelassen. Saatgut, beispielsweise von Raps, wird damit behandelt. Das Mittel verteilt sich in der ganzen Pflanze bis in die Pollen und wird von den Bienen aufgenommen. Bei der Zulassung wurde bisher vor allem akute Vergiftung untersucht. Nun sollen auch kleine Dosen geprüft werden, die längerfristig aufgenommen werden. Die EU fordert weitere Experimente und auch die Schweiz will über die Bücher. Dies bestätigte das Bundesamt für Landwirtschaft. Man wolle mit diesen neuen Erkenntnissen das Risiko dieser Pflanzenschutzmittel neu überprüfen, damit die Bienen weiter ausschwärmen und Forscher wie Christoph Sandrock weiter schwärmen können.
Selbst wenn man im Sommer vorher noch die Nase voll hatte, weil so viel Arbeit war, nach ein, zwei Monaten Winter kann man es gar nicht mehr erwarten, weil das ist einfach schön, dann im Frühjahr zu sehen, wie die Bienenvölker groß und stark werden und vor allen Dingen gesund sind.
Kann man Bienen impfen? Sowas Ähnliches vielleicht. Eine Behandlungsmethode ist jedenfalls, Ameisensäure im Bienenstock verdunsten zu lassen. Egal. Menschen aber kann man bestimmt impfen, doch die Verunreinigungen im Novartis-Grippeimpfstoff haben in den letzten Tagen für Aufregung gesorgt. Und deshalb kommt es zu Engpässen. Christine Wanner.
Für die kommende Grippesaison haben die Verantwortlichen in Spitälern, Apotheken und Arztpraxen Impfungen für 1,3 Millionen Menschen bestellt. Doch die Auslieferung verzögert sich. Daniel Koch vom BAG sagt zur aktuellen Situation:
Wir haben heute vom Bundesamt für Gesundheit aus Kontakt aufgenommen mit allen Impfstoffherstellern und haben geschaut, wie die Versorgungslage in der Schweiz jetzt aussieht. Und wir müssen sagen, es wird für diese Saison relativ knapp.
Es reiche knapp für die Risikopatienten und ihre Kontaktpersonen, ergänzt Daniel Koch, der die Abteilung für übertragbare Krankheiten beim BAG leitet. Entsprechend hat das BAG heute erneut empfohlen, diese Gruppen zuerst zu impfen. Sobald wieder mehr Impfstoff zur Verfügung stehe, könnten sich auch wieder alle impfen, die das möchten. Zum Engpass bei den Grippeimpfungen ist es aus zwei Gründen gekommen. Zum einen konnte die Firma Crucell ihren Impfstoff bisher nicht ausliefern, zum anderen hat das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic gestern vorsorglich einen Auslieferungsstopp von Novartis-Grippeimpfungen verhängt, weil in Italien Spritzen mit weißen Partikeln aufgetaucht sind. Dabei könnte es sich um Verklumpungen der normalen Inhaltsstoffe handeln. In der Schweiz vom Auslieferungsstopp betroffen sind rund 160.000 Impfeinheiten von Agripal und Fluad. Laut Swissmedic bestehen für Personen, die sich bereits geimpft haben, keine gesundheitlichen Gefahren.
Japans Parteienlandschaft kommt ins Rutschen. Und mit ihr sogar die japanische Nachkriegsordnung. Vorbei die Zeit, als die liberaldemokratische Partei LDP das Land praktisch unangefochten regierte. Und jetzt bekommt auch die regierende DPJ von Ministerpräsident Noda Konkurrenz. Der Gouverneur von Tokio, Shintaro Ishihara, ist von seinem Amt zurückgetreten, um mit einer neuen rechtsnationalistischen Partei bei den nächsten Parlamentswahlen anzutreten. Ich habe Ostasien-Korrespondent Urs Morf gefragt, Shintaro Ishihara, das ist doch jener Mann, der die heftig umstrittenen Senkaku-Inseln für Tokio kaufen wollte und damit die aktuelle Krise zwischen Japan und China angezettelt hat. Was will Ishihara erreichen?
Ishihara will die dritte Kraft werden bei den Wahlen, bei den kommenden, eventuell in Allianz zusammen mit anderen kleineren Parteien. Und sein Ziel ist ganz eindeutig. Er sagt, er will Japan zu alter Größe und Glorie bringen. Japan soll wieder eigenständig werden. Und er gehört ja dazu, zu diesen Kreisen, die antichinesisch sind, tendenziell auch sehr antiwestlich, antiamerikanisch. Und er gehört zu den Leuten, die hartnäckig leugnen, sämtliche Kriegsverbrechen, die Japan begangen hat.
Ishihara will Japan zu neuer Größe oder zu alter Größe führen. Ist damit die japanische Nachkriegsordnung gefährdet? Ishihara sagt ja, die japanische Verfassung sei dem Land nach dem Zweiten Weltkrieg aufoktroyiert worden von den Amerikanern.
Innenpolitisch ist die Nachkriegsordnung in voller Auflösung begriffen. Also, dass dieser Ishihara nun diese Partei gründet, ist ja zugleich ein Symptom, aber eben auch ein zusätzlicher Verstärkereffekt. Und dazu kommt außenpolitisch ganz klar, ist also die Nachkriegsordnung auch gefährdet, weil Ishihara will erklärtermaßen diese von den Amerikanern diktierte Verfassung, die will er ändern. Er will zumindest, das ist wirklich das Mindeste, dass dieser berühmte Artikel 9 gestrichen wird, der Japan verbietet, Krieg zu führen und eigenständig militärische Aktionen zu unternehmen. Das ist das Minimum. Er sagt, Japan müsse Krieg führen können, müsse sich dann verteidigen können, selber, wenn es finde, das sei nötig.
Nun ist Ishihara ja nicht der Einzige, der von politisch rechts außen an die Macht drängt. Es gibt noch den Oberbürgermeister in Osaka, der mit seiner neu gegründeten japanischen Restoration Party ebenfalls ins Parlament will. Was unterscheidet den Oberbürgermeister von Ishihara?
Nun, viele Ziele sind sicher sehr ähnlich, aber Hashimoto will zum einen weg von der Konzentration der politischen Macht auf Tokio. Er schlägt sogar vor, möglicherweise die Hauptstadt nach Osaka eben zu verlegen. Und dann hat er im Unterschied zu Ishihara konstruktive und eben auch konkrete Reformpläne. Er will unter anderem das Unterhaus halbieren von jetzt 480 Sitzen auf noch 240, also diesen Riesenapparat. Er will das Oberhaus ganz abschaffen, das er als Bremserblock empfindet und dafür verantwortlich hält, dass Japan so verkrustet und stagniert ist. Und dann will er, das ist auch ganz wichtig, ganz konkret die Wahlkreise neu ziehen lassen. Und das alles will er radikal ändern.
Zwei ehrgeizige und hochgradig nationalistische Männer, Hashimoto, der Oberbürgermeister von Osaka, und Ishihara, der Gouverneur von Tokio. Wie stark kann politisch rechts außen bei den nächsten Wahlen werden?
Nun, es ist ganz klar, dass sie Erfolge haben werden. Die Restaurationspartei von Hashimoto, die kommt schon sehr gut weg jetzt bei diesen regelmäßigen Meinungsumfragen in Japan. Wenn sich die beiden Männer zusammenraufen könnten, da können sie noch mehr Gewicht in die Waagschale werfen. Es ist allerdings zu bezweifeln. Es kann sehr gut sein, dass die miteinander nicht gut können. Aber es wird auf jeden Fall so sein, dass wer immer auch die nächsten Wahlen gewinnen wird, auf diese beiden Männer angewiesen sein wird.
Aber außenpolitisch wird sich die Grundausrichtung Japans nicht ändern können. Das werden die Amerikaner nicht zulassen.
Ja, das werden die Amerikaner so nicht zulassen wollen, aber es ist halt wirklich ein Auflösungsprozess im Gang. Es gibt große Probleme auch zwischen Japan und Amerika, nicht zuletzt wegen der Militärstützpunkte. Auf japanischem Gebiet gibt es immer wieder Reibungen, und wenn diese Nationalisten immer mehr erstarken, da sehe ich da wirklich ein großes Konfliktpotenzial.
Spätestens im nächsten Sommer wird es Neuwahlen geben. Es werden die ersten nach der Katastrophe von Fukushima sein. Welchen Einfluss hat Fukushima auf die Wahlen?
Der Einfluss war sehr groß, weil die Democrat Party, die ist natürlich, wenn man so will, eigentlich ohnehin nur alter Wein in neuen Schläuchen, weil sehr viele von den Democrat Party Mitgliedern, den wichtigen, waren ehemalige LDP Mitglieder. Aber bei Fukushima, das wirft das japanische Volk der jetzigen Regierung oder der Democrat Party schon vor, da haben sie sich einfach nicht gut verhalten, sie haben diese Krise nicht gut bewältigt. Und was noch dazu kommt, es gibt ja bei den neuen politischen Bewegungen gibt es ja nicht nur diese Rechtsnationalisten. Wegen der Fukushima-Katastrophe ist auch eine grüne Bewegung, eine Anti-AKW-Bewegung, eine Bürgerrechtlerbewegung, wenn man so will, sehr stark am Wachsen im Moment. Und das hat wirklich Japan verändert.
Ostasien-Korrespondent Urs Morf. Wall Street zahlt nicht gerne Steuern und unterstützt deshalb eher Präsidentschaftskandidat Mitt Romney, der die Steuern nicht erhöhen will. Doch heute haben 80 CEOs wichtiger US-Konzerne ein Manifest lanciert, in dem sie einen Abbau der enormen Staatsverschuldung fordern und dafür sogar Steuererhöhungen in Kauf nehmen würden. USA-Korrespondent Beat Soltermann.
Steve Ballmer, Microsoft. Lloyd Blankfein, Goldman Sachs. Jeff Immelt, General Electric. Scott Davis, UBS. John Chambers, Cisco. Viele mächtige Wirtschaftskapitäne haben das Manifest unterschrieben. Sie fordern das Parlament in Washington auf, das riesige Defizit des Bundes abzubauen, mit Ausgabenkürzungen und mit Steuererhöhungen. Es ist dieser zweite Punkt, der aufhorchen lässt. Denn bisher haben sich CEOs und ihre Lobbyisten mit Händen und Füßen gegen Steuererhöhungen gewehrt. Die argumentative Spitzkehre setzt vor allem die Republikaner im US-Kongress unter Druck. Sie haben ihrer Wählerschaft versprochen, niemals für Steuererhöhungen zu stimmen, und an dieses Versprechen haben sie sich sklavisch gehalten. Sie nahmen im Sommer 2011 deswegen sogar die Zahlungsunfähigkeit der USA in Kauf. Um den Absturz des US-Staates abzuwenden, einigten sich die beiden Parteien damals auf eine Drohkulisse, die Republikanern und Demokraten wehtun soll. Automatische Kürzungen bei der Verteidigung und bei den Sozialwerken. Sie treten am 1. Januar in Kraft, außer der Kongress einigt sich bis dann auf eine bessere Lösung. Die drohenden automatischen Sparmaßnahmen Anfang Jahr sind auch der Grund für den plötzlichen öffentlichen Gesinnungswandel der Topmanager. Sie haben Angst, die groben und wenig austarierten Einschnitte würden das Wirtschaftswachstum abrupt stoppen. Genau davor warnen die OECD und der IWF und die US-Notenbank. Firmen halten sich schon jetzt mit Investitionen und Neuanstellungen zurück, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Besser wäre es, laut den Topmanagern, ausgeglichene Maßnahmen über einen längeren Zeitraum zu beschließen, um das Defizit von derzeit 1,3 Billionen Dollar und den Schuldenberg von 16 Billionen Dollar abzubauen. Dazu gehört eine Reform der Sozialwerke, eine Reform des Steuersystems und dazu gehören eben auch Steuererhöhungen. Ihr Manifest sei überparteilich und unterstütze weder Romney noch Obama, auch wenn es politisch ziemlich genau auf der Linie des Präsidenten liegt. Der hofft, dass in den nächsten Monaten eine solche Lösung gefunden wird. Randall Stephenson, CEO des Telekom-Riesen AT&T und Romney-Anhänger, sagt, hier gehe es nicht um Parteipolitik. Er lässt sich im Wall Street Journal mit den Worten zitieren: «Diese Sache ist wichtiger, als jeder einzelne Kandidat es je sein kann.»
Seit Wladimir Putin wieder russischer Präsident ist, werden die Schrauben angezogen, Bürgerrechte eingeschränkt, die Opposition verfolgt. Gestern hat die russische Duma, das Parlament, in 5 Minuten ein Gesetz verabschiedet, wonach russische Bürger ohne großen Aufwand als Spione verurteilt werden können, wenn sie mit Ausländern in Kontakt treten und Informationen weitergeben. Und insbesondere die Beziehungen zu Deutschland haben sich in den vergangenen Tagen winterlich abgekühlt. In Moskau leitet Jens Siegert die Heinrich-Böll-Stiftung der Deutschen Grünen. Ich habe ihn gefragt, wie sehr sind Sie bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau in Ihrer Arbeit eingeschränkt?
Bisher noch gar nicht, aber wenn sich diese politische Abkühlung, von der Sie eben gerade gesprochen haben, wenn die sich bestätigen sollte, verhärten sollte, dann kann es natürlich sein, dass wir Schwierigkeiten in unserer Arbeit hier bekommen.
Wie sehr sind Ihre Mitarbeiter gefährdet, dass sie vielleicht inhaftiert werden oder dass die Heinrich-Böll-Stiftung geschlossen wird?
Die Stiftung kann natürlich geschlossen werden. Wenn die russische Regierung nicht mehr möchte, dass wir hier arbeiten, dann werden sie uns einfach die Lizenz entziehen und wir müssen hier gehen. Bedrohungen unserer Mitarbeiter gibt es bisher nicht. Das sehe ich auch eher nicht in Zukunft. Was allerdings passiert ist, dass alle unsere Partner, also russische NGOs, unter sehr starken Druck geraten.
Vor allem als deutsche Stiftung sind Sie nun im Visier des russischen Ärgers, denn der Russland-Koordinator der Bundesregierung, Andreas Schockenhoff, hat einen Antrag für den Bundestag erarbeitet, in dem von, Zitat, erheblichen rechtsstaatlichen Defiziten die Rede ist. Moskau hat offenbar in kalter Kriegmanier reagiert. Wie genau?
Die Nachrichtenagentur Interfax hat unter Bezug auf einen ungenannten Mitarbeiter des Außenministeriums gesagt, dass das Außenministerium Herrn Schockenhoff nicht mehr als Vertreter der Bundesregierung ansehen würde. Und das ist vom Regierungssprecher Seibert in Berlin zurückgewiesen worden. Ob das tatsächlich jetzt so eine starke Abkühlung ist, wie das eben interpretiert haben, da bin ich noch nicht so sicher. Ich glaube eher, dass die Russen, dass das Außenministerium, insbesondere dadurch, dass sie das anonym gemacht haben, dass sie versucht haben, ein bisschen Hartball zu spielen. Das ist, was die Politiker hier sehr gerne machen. Harte, vielleicht auch unverschämte Töne. Vielleicht weichen die Leute im Westen, die das vielleicht nicht mehr so gewohnt sind, dass man so hart miteinander umgeht, vielleicht weichen sie ja zurück. Und wenn sie das eben nicht machen, dann macht man eben einfach weiter.
Aber was werden ganz allgemein die Auswirkungen auf dieses Treffen Putin-Merkel im November in Moskau sein?
Das kann schon sein, dass der Ton dort ein bisschen kühler ist, als er ansonsten wäre. Das ist ja auch so, dass die Entwicklungen hier in Russland, Sie haben das zu Anfang schon ein bisschen beschrieben, dass die sehr besorgniserregend sind. Und das kann und muss natürlich auch die Bundesregierung besorgen, auch wenn sie das bisher öffentlich vielleicht in so scharfer Form, wie das Herr Schockenhoff jetzt gemacht hat, bisher nicht zum Ausdruck gebracht hat.
Sie sprechen von besorgniserregenden Entwicklungen. Warum hat Putin die Schrauben so angezogen?
Ich glaube, er hat schlicht und einfach Angst, er und die politische Elite, dass ihnen die Kontrolle über das Land entgleitet. Die Proteste im Winter, die sehr unerwartet waren und in dieser Größe auch bisher in der Amtszeit Putins noch nicht vorgekommen waren, haben sie besorgt werden lassen.
Sie selber haben geschrieben, Präsident Putin sei gewählt worden bislang, weil er den Zerfall Russlands aufzuhalten und das Land zu modernisieren versprach. Ist aber eine Modernisierung Russlands ohne Demokratisierung möglich?
Ich glaube nicht. Ich bin aber der Ansicht, dass die entscheidenden Menschen im Kreml und wahrscheinlich auch Putin selbst das wohl glauben. Ich glaube, dass die Proteste und die Probleme, die wir jetzt haben, eben eine Folge der nicht gelungenen Modernisierung und der nicht eingehaltenen Modernisierungsversprechen unter Medvedev gewesen sind. Jedenfalls zumindest teilweise. Teilweise auch die Folge, dass es ökonomisch nicht mehr so gut geht, wie es in den 2000er Jahren hier gegangen ist. Eine Folge der weltweiten Wirtschaftskrise, die aber nun Putin ebenso in die Schuhe geschoben wird, wie vorher die ökonomischen Erfolge ihm zugerechnet wurden.
Aber vielleicht schaut der Kreml nach Peking und sagt, es geht eben doch Modernisierung ohne allzu viel Demokratisierung.
Das macht er ganz bestimmt. Das ist eine sehr, sehr rege Diskussion hier in Russland, dass das möglich ist. Dazu braucht man aber starke Institutionen, die das durchsetzen können. Die gibt es in China, soweit ich das beurteilen kann. Dort gibt es immer noch eine starke kommunistische Partei, die das Land relativ stark im Griff hat und vor allen Dingen auch in die Institutionen wirken kann, dass die Institutionen arbeiten. Das Problem hier in Russland ist, dass Putin das Land praktisch deinstitutionalisiert hat. Der Staat immer weiter auf dem Rückzug ist, außer in seiner repressiven Variante.
Jens Siegert leitet die Heinrich-Böll-Stiftung der Deutschen Grünen in Moskau. Es ist 18.29 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit: Der Deutsche Bundestag billigt das Steuerabkommen mit der Schweiz, Experten befürworten Schuldenschnitt für Athen und in God We Trust, Amerikas Konservative und Mitt Romney. Der Deutsche Bundestag hat vor rund zwei Stunden dem Steuerabkommen mit der Schweiz zugestimmt. Anders als wahrscheinlich der Deutsche Bundesrat, die Länderkammer im November entscheiden wird. Aber immerhin konnte sich die Schweizer Parlamentarierdelegation auf Besuch in Berlin freuen und sich einen schneidigen Schlagabtausch im Bundestag zu Gemüte führen. Kasper Selg.
Dieses Abkommen verhindere die Bekämpfung von Steueroasen. Man müsse Druck machen, um an alle relevanten Daten heranzukommen, wie die USA das der Schweiz gegenüber vormachten. Das Abkommen bevorzuge Steuerhinterzieher gegenüber ehrlichen Steuerzahlern. Dies und mehr, rief der Finanzexperte der SPD-Opposition Joachim Poss in den Saal.
Dies alles ist und bleibt ein Schlag ins Gesicht aller Steuerehrlichen.
Jürgen Trittin, Fraktionschef der Grünen, setzte einige emotionale Akzente drauf. Ein bilaterales Abkommen mit der Schweiz torpediere die gesamteuropäischen Bemühungen gegen die Steuerhinterziehung.
Was Sie mit diesem bilateralen Abkommen angefangen haben, ist eine Absage an Europa. Das ist nicht im Interesse der Bundesrepublik Deutschland und nicht im Interesse von Europa.
Finanzminister Schäuble und seine Kollegen von CDU und FDP hielten dem entgegen, nur mit diesem Abkommen gebe es eine umfassende Besteuerung von bisher unversteuerten Vermögen. Und je länger man gar nichts tue, desto mehr milliardenhohe Ansprüche Deutschlands verjährten, ohne dass man etwas dagegen tun könne. Daran könnten auch die fragwürdigen Ankäufe von Daten-CDs nichts ändern.
Wenn Sie das Abkommen scheitern lassen, dann werden wir auch für die Zukunft allenfalls auf Zufallsfunde angewiesen sein. Das ist nicht zu verantworten und deswegen werbe ich mit allem Ernst und mit aller Sachlichkeit um Ihre Zustimmung zu diesem Abkommen.
Die Schweizer Beobachter waren einigermaßen erstaunt ob der Argumentation und vor allem ob der Heftigkeit der Auseinandersetzung. CVP-Nationalrätin Kathi Ricklin, Leiterin der Schweizer Delegation auf der Besuchertribüne, Minuten nach dem letzten Votum.
Es wurde nicht gerade mit der Kavallerie aufgefahren, aber doch mit scharfem Geschütz geschossen. Mich hat erstaunt, wie viel unsachliche Beobachtungen zur Schweiz hierzu für alle präsentiert wurden.
Auch ihr Kollege Maximilian Reimann, SVP, staunte ob dem Ton und sinnierte über die Gründe dafür.
Ich muss sagen, es hat also Hochs und Tiefs gehabt in dieser Debatte. Ein Tief war Herr Trittin, diese Attacke auf Bundesfinanzminister Schäuble. Also ich glaube, da legen wir in der Schweiz die Worte etwas vorsichtiger auf die Waage, als das in Berlin hier zu und her gegangen ist. Aber das ist wahrscheinlich auch der Charakter der deutschen Politik mit diesem Regierungs- und Oppositionssystem, das hier vorherrscht.
Was die weiteren Aussichten für das Abkommen betrifft, sieht Reinmann angesichts der Härte der Positionsbezüge wenig Chancen, wenn das Abkommen in den SPD-dominierten Bundesrat kommt.
Von linker Seite ist derart hart ausgeteilt worden, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es noch zu einer Verständigungslösung kommen wird.
Das sieht Kathi Ricklin etwas weniger definitiv.
Ich sehe noch eine kleine Chance bei einem Vermittlungsausschuss. Am Schluss ist doch das Geld auch für Deutschland und die deutschen Länder wichtig und die Polemik wird dann ja vorbei sein.
Nur die SPD und die Grünen sagen, mit Geld allein könnt ihr uns nicht umstimmen, da müsste mehr kommen. Gedacht wird daran, dass Deutschland auch rückwirkend Informationen über Kontoinhaber bekomme, welche ihr Geld vor dem Inkrafttreten des Abkommens aus der Schweiz abgezogen haben. Über diesen Punkt wird hinter den Kulissen noch diskutiert, allerdings mit sehr ungewissen Aussichten.
Griechenland und die Griechen müssten über anderthalb Jahre lang arbeiten und alles dem Staat abgeben, um ihren gigantischen Schuldenberg von 344 Milliarden Euro oder 160% des Volkseinkommens abzutragen, so der Internationale Währungsfonds. Das geht nicht. Selbst Sparen und Hilfsgelder reichen nicht. Es braucht einen weiteren neuen Schuldenschnitt, meinen die Experten. Maren Peters.
Griechenland braucht einen Neuanfang. Nur wie? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste, das Land erklärt sich bankrott, kehrt zur Drachme zurück, kann drastisch abwerten und sich so Wettbewerbsvorteile verschaffen. Doch das ist politisch nicht gewollt. Griechenland soll in der Euro-Familie bleiben. Das ist Konsens, zuletzt bekräftigt vom deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble. Bleibt also nur Möglichkeit Nummer zwei, ein Schuldenschnitt. Warum, erklärt Finanzprofessor Horst Löchel von der Frankfurt School of Finance.
In ein sinkendes Schiff investiert eben nur niemand und das Schiff muss wieder flott gemacht werden und das geht nur mit dem Schuldenschnitt. Das kostet Geld, aber es gibt gar keine andere Möglichkeit. Also nach meinem Dafürhalten müsste der in den nächsten 2-3 Monaten kommen.
Das kommt einem bekannt vor. Erst vor einem guten halben Jahr hatten sich die Kreditgeber Griechenlands nach langer Debatte auf einen ersten Schuldenschnitt geeinigt. Die griechischen Staatsanleihen wurden neu bewertet. Private Gläubiger wie Banken mussten mehr als die Hälfte ihrer Forderungen in den Wind schießen. Und Griechenland wurde auf einen Schlag mehr als 100 Milliarden Euro schuldenlos. Ist denn das alles verpufft? Nein, sagt Friedrich Heinemann vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim.
Das ist schon ein ganz erheblicher Transfer, aber angesichts der hohen Verschuldung des kollabierenden Wachstums war das eben noch nicht genug, um einen neuen Schub auszulösen.
Es brauche also einen zweiten Schuldenschnitt. Heinemann hat auch durchgerechnet, wie viel der kosten könnte.
Für einen wirklichen Schritt zu einer Situation, dass man sagt, damit kann Griechenland wieder klarkommen, das würde ich veranschlagen auf Beträge zwischen 100 und 200 Milliarden Euro, die man abschreiben müsste.
Damit könnte Griechenlands Schuldenberg auf eine beherrschbare Höhe von ca. 120% der Wirtschaftsleistung heruntergeschraubt werden. Das Problem ist nur, wer zahlt das? Nachdem beim ersten Schnitt die privaten Gläubiger geschröpft worden sind, müssten jetzt die öffentlichen ran. Der Internationale Währungsfonds hat bereits abgewunken. Er sträubt sich gegen ein noch stärkeres Engagement in Europa. Die Europäische Zentralbank ziert sich ebenfalls. Denn würde sie Abschreibungen auf griechische Staatsanleihen akzeptieren, wäre das ein klarer Fall von direkter Staatsfinanzierung. Und das darf die EZB nicht. Bliebe also nur noch der Europäische Rettungsfonds, sagt Finanzexperte Löchel.
Das bedeutet aber natürlich, dass Garantien der im ESM beteiligten Länder, Deutschland, Frankreich und so weiter, fällig werden. Und das führt wiederum zu einer entsprechenden Unruhe in diesen Ländern.
Deshalb scheut die Politik einen zweiten Schuldenschnitt wie der Teufel das Weihwasser. Eine neue Debatte würde die Krise wieder in die Schlagzeilen holen. Das ist politisch heikel. Erst recht, wenn Wahlen vor der Tür stehen, wie im größten Geberland Deutschland, meint der deutsche Finanzexperte Heinemann.
Wir gehen in der Bundesrepublik in ein Bundestagswahljahr und da ist man nicht begeistert darüber, wenn solche drohenden Kosten zu transparent werden.
Mit Rücksicht auf diese politische Sensibilität wird deshalb eine zweite, versteckte Variante des Schuldenschnitts erwogen. Eine, die ohne brutale, medien- und wählerwirksame Abschreibungen auskommt. Und die wäre ein neuer Kredit an die Griechen mit extrem niedrigen Zinsen und sehr langer Laufzeit. Bis zu 20 Milliarden Euro wollen die Euro-Länder dafür offenbar locker machen. Ökonomisch liefe das auf das Gleiche hinaus. Die Geldgeber gehen hohe Risiken ein und erleiden wahrscheinlich Verluste. Aber der große Knall bleibt aus. Und das Problem wird wieder einmal auf unbestimmte Zeit verschoben.
Tevangelicals, das hat nichts mit Telenovela oder Fernsehshows zu tun, sondern ist eine Mischung von Tea Party und Evangelicals, also den evangelikalen Christen. Die Tea Party hat die vergangenen 3 Jahre vor allem mit Wirtschaftsthemen dominiert, die evangelikalen vergangene Wahlkämpfe mit Themen wie Abtreibung. Und nun gibt es auch die Mischung Tevangelicals, eine Mischung von Tea Party und Evangelikalen, die in so wichtigen Swing States den Ausschlag geben könnten. Max Ackermann.
Am Stadtrand von Chattanooga, Tennessee, sieht es zunächst einmal aus wie irgendwo in Agloamerika. Tankstellen, Motels, Pfandleihhäuser und die immer gleichen Fastfood-Buden. Aber dann fallen die vielen Kirchen und Kapellen auf, die Gebetssäle und Bibelinstitute. Über 1000 christliche Freikirchen soll es im Großraum Chattanooga geben.
You're in the Bible Belt. The buckle of the Bible Belt, actually.
Wir sind hier eben im Bibelgürtel, lacht Wendy Williams, sogar in der Gürtelschnalle. Die kleine, fröhliche Frau ist Vorstandsmitglied im Trägerverein der Gedenkstätte für das ungeborene Kind.
Just for people to go and have a place to honor their child, because they don't have any a burial site, of course.
Hier könnten Menschen um abgetriebene Kinder trauern, denn sonst erinnere ja nichts an sie, kein Grab, kein Gedenkstein, keine Fotos.
To come and give honor to that child.
Hier aber an der Wand eines verdunkelten, nur mit ein paar Holzbänken eingerichteten Raumes hängen Dutzende von Tafeln. Child, Kind, ist meistens darauf eingraviert, manchmal aber auch ein Name, ein Bibelvers und immer das Datum der Abtreibung. Besucher haben Teddybären mitgebracht und Windrädchen, Kinderspielzeug, sogar Süßigkeiten, wie auf einem Friedhof für Kinder. Und genau das ist das hier für Leute wie Wendy Williams. Für sie beginnt das Leben mit der Zeugung und abgetriebene Föten sind getötete Kinder. Ein Abtreibungsverbot ist denn auch Wendys wichtigstes Anliegen und Politiker wählt sie danach aus, wie die in dieser Frage denken.
Yes, because I figure if they don't value life, I question their judgment on other issues.
Wer das Leben nicht achte, könne auch andere Dinge nicht richtig beurteilen, findet Mrs. Williams. Und so denken sehr viele in den USA. Fast die Hälfte der Bevölkerung befürwortet strengere Abtreibungsgesetze. Jede und jeder Fünfte bezeichnet sich selber als evangelikal, gehört also einer protestantischen Freikirche an. In gesellschaftspolitischen Fragen wie Abtreibung, Familienrecht oder Homosexualität nehmen die weißen evangelikalen Protestanten besonders konservative Haltungen ein, sagt Greg Smith vom Pew-Forschungszentrum für Religion und öffentliches Leben.
On issues like abortion, on issues related to the family, on issues related to homosexuality and same-sex marriage, white evangelicals are pretty distinctive when compared with many other groups because of the conservative positions that they take.
Und auch parteipolitisch lasse sich diese große Wählergruppe sehr klar einordnen. Fast alle seien Republikaner.
This is a very Republican group. They express much more support for the Republican Party compared to the Democratic Party, and in presidential elections they vote overwhelmingly Republican.
In letzter Zeit allerdings ist es etwas ruhiger um diese sogenannten Wertewähler geworden. In der Wirtschaftskrise dominieren andere Themen: Arbeitslosigkeit, Staatsverschuldung, Steuerpolitik. Die stark wirtschaftlich argumentierende Tea Party hat die klassischen Sozialkonservativen aus dem Rampenlicht verdrängt. Aber, so Politologieprofessor Professor John Green, es gebe eine große gemeinsame Schnittmenge zwischen diesen beiden konservativen Gruppierungen.
There are purely libertarian elements to the Tea Party movement, but what we find is that there's a lot of overlap within those activists between social conservatives and economic conservatives.
Green lehrt an der Universität von Akron im besonders wichtigen Swing State Ohio. Dort könne man diese Allianz von libertären Tea Party Leuten und sozialkonservativen Evangelikalen sehr gut beobachten. Und diese Tea Evangelicals könnten den Unterschied zugunsten von Mitt Romney ausmachen.
Many of these voters see the election as a choice between him and a candidate that's not acceptable.
Gewinnen werde am Schluss, wer die eigenen Anhänger besser mobilisieren könne, glaubt Professor Green und gibt Mitt Romney in Ohio gute Chancen. Vor allem die extrem Konservativen seien sehr motiviert. Sie wüssten, dass demografische und gesellschaftliche Trends langfristig in eine für sie ungünstige Richtung zeigten. Gerade deswegen engagierten sie sich besonders aktiv in der Politik.
When they see changes in the religious landscape, when they see changes in social attitude, that is a strong motivation for them to be very active in politics.
Wenn Mitt Romney aber am 6. November Ohio gewinnt, ist auch das Weiße Haus in Griffnähe. Und als Präsident könnte er mit großer Wahrscheinlichkeit in seiner Amtszeit 1 bis 2 neue Richter fürs oberste Gericht vorschlagen. Konservative Richter, versteht sich. Die Tage des seit 1973 geltenden Rechts auf Abtreibung wären dann wohl bald gezählt. Ein Horror für viele Frauen. Für Wendy Williams in Chattanooga aber würde ein Lebenstraum wahr.
Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber. Für die Nachrichten Georg Auftermauer. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.